Diese Folge wird präsentiert von Komoot, der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen, und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder wie gewohnt die Sendung, in der wir uns mit Wildkräutern befassen werden. Und da trifft es sich, dass meine Kollegin aus der Reise, Kerstin Rothart, gerade dabei ist, ihre Ausbildung zur Wildpflanzenpädagogin abzuschließen. Sie ist sowieso schon seit Jahren unsere Kräuter- und Pflanzenexpertin, aber jetzt mehr denn je, kennt sich da bestens aus. Und hallo und herzlich willkommen, Kerstin.
Hallo Katharina, schön, dass ich heute mal über Kräuter sprechen darf oder über Wildpflanzen. Das wird ja auch gerade immer mehr zu meinem Steckenpferd und da spreche ich natürlich gerne drüber.
Super gut. Was bringt es uns denn eigentlich, wenn wir uns besser mit Wildpflanzen und Kräutern auskennen?
Ich würde sagen, es bringt uns ein Verständnis unserer Natur sehr viel näher. Man kann unheimlich viel aus dem eigenen Garten oder vor der Haustür essen und pflücken. Vielleicht erlebt man auch die Jahreszeiten noch mal intensiver, wenn man sich einfach mit Blüten und Wurzeln und Blattaustrieb und was wächst wann beschäftigt. Also ich stelle es bei mir fest, wenn ich jetzt eine Runde draußen gehe oder auch Wanderung, ich scanne immer mehr mein Umfeld und guck, was wächst da eigentlich und entdecke immer mehr. Also ich denke, es schärft die Sinne, auch beim Wandern und auch auf gewohnten Wegen kann man ganz viel Neues plötzlich entdecken.
Ist es denn jetzt eigentlich so, dass da so in den letzten Jahrzehnten viel an Wissen verloren gegangen ist, dass wir in unserer modernen Zeit, wo wir eigentlich alles kaufen können, uns sehr viel schlechter mit Kräutern und Wildpflanzen auskennen als unsere Großeltern, oder verklären wir da auch schon was?
Also ich glaube, dass unsere Großeltern oder sogar vielleicht eher die Urgroßeltern sich wirklich sehr viel besser damit auskannten. Gerade die Nachkriegsgeneration, die haben eben noch auch draußen gesammelt. Aber ich habe den Eindruck, dass es in letzter Zeit immer mehr kommt, dass die Leute einfach ein Interesse drin haben. Was wächst eigentlich vor der Haustür? Dass es auch nicht immer das Exotische von halb um die Welt rum sein muss. Es ist ja doch irgendwie auch so eine nachhaltige Bewegung, hat in den Köpfen der Leute stattgefunden oder findet statt. Und ich glaube, da gehört die Beschäftigung mit Wildpflanzen und vor allem heimischen Pflanzen einfach auch dazu. Und wenn ich meine Dozentin jetzt gerade von der Wildpflanzenausbildung höre, die sagen, dass die Kurse, die sie geben, auch wirklich gebucht und überbucht sind. Also dass sich immer mehr Leute auch wirklich für diese Ausbildung interessieren und mehr ins Detail gehen wollen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Also mir gibt es Hoffnung, dass man die heimische Natur doch eben wieder mehr zu schätzen weiß.
Bringt das jetzt auch gesundheitlich wirklich viel? Man liest ja ganz oft, dass das Nährstoffbomben sind, aber Vitalstoff, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe. Ich bin da jetzt überhaupt nicht vom Fach. Ich habe immer nur so den Gesamteindruck, dass, also natürlich jetzt mal abgesehen von Giftpflanzen, auf die wir noch zu sprechen kommen, dass irre viele Wildpflanzen irre gesund sind.
Ja, also wenn man es so vergleicht, was ein Kopfsalat an Mineralstoffen und Eisen und Eiweißen bringt und eine Brennnessel dagegen halt, dann liegen da wirklich Welten dazwischen. Also viel ist auch wirklich wissenschaftlich erforscht, aber sehr viel weniger als bei den Suchtpflanzen. Deswegen liegt nicht für alles Werte vor, aber Die Pflanzen, die strotzen eigentlich vor Energien. Man sieht es ja auch daran, man muss die draußen nicht hegen und pflegen. Die wachsen von alleine. Was bei uns kümmert, weil es zu heiß ist oder nicht genug Nährstoffe hat. Eine Wildpflanze sucht sich ihren Platz. Die wächst und gedeiht, ob wir jetzt was dran rumhätscheln oder nicht. Ich denke, das ist allein schon ein Zeichen dafür, wie vital die ist. Die hat selber die Stoffe, um sich am Leben zu halten, um sich gegen Fraßfeinde zu wehren. Die braucht keine Pestizide. Und diese gesunden Stoffe stecken eben auch in den Pflanzen drin.
Wie kam es dazu, dass dein Interesse an Kräutern oder auch überhaupt wilden Pflanzen so gewachsen ist, dass du diese Ausbildung begonnen hast?
Das war eher ein mählicher Prozess. Also wenn man einen eigenen Garten hat, fängt man natürlich an, sich damit zu beschäftigen. Und irgendwann steht man natürlich auch vor der Frage, was da in meinem Beet wächst, wo ich jetzt, keine Ahnung, Kartoffeln oder Rüben oder Bohnen pflanzen will. Vielleicht ist das ja eigentlich auch eine ganz coole Pflanze, die ich essen könnte. Und ich glaube, das war so der erste Schritt, dass ich vieles auch in meinem Garten habe stehen lassen und versucht habe, rauszufinden, was das ist und ob das für mich einen Nutzen hat. Und das war so der Anfang. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr rutscht man da rein, finde ich, irgendwo. Umso mehr interessiert sein auch. Und umso mehr entdeckt man auch im eigenen Garten, was eigentlich ganz cool ist und was man essen kann, was von alleine kommt.
Wie hast du dich da anfangs fortgebildet? Hast du dir da irgendwelche Bücher zugelegt oder im Internet geschaut oder mit Apps oder wie bist du vorgegangen?
Also ich habe schon klar im Internet geschaut. Ein paar Sachen, die kennt man ja auch, sowas wie den Sauerampfer oder den Löwenzahn. Wenn man halbwegs naturnah aufgewachsen ist als Kind, hat man das eh schon mal gefuttert. Und ich denke, das ist auch gerade Löwenzahn ist ein ganz guter Einstieg, um einfach mal zu sehen, was für Teile kann ich davon verwenden? Schmeckt mir das? Ja, nein. Es gibt einfach so ein paar Einsteigerpflanzen. Ich denke, das lernt man, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist als Kind, ein Stück weit, was man essen kann und was besser auf gar keinen Fall. Und das ist ein ganz guter Einstieg da rein, würde ich sagen. Und inzwischen gibt's natürlich auch richtig gute Apps. Ich schätze zum Beispiel die Flora Incognita. Da kann man dann eine Wildpflanze abfotografieren. Zuerst die Blüte, wenn die keine hat oder es ist der App zu ungenau, dann muss man eben noch das Blatt abfotografieren. Wenn das immer noch nicht reicht, dann eben die ganze Pflanze. Und das spuckt einem recht gute Ergebnisse aus. Wenn man eh schon eine Idee hat, was es ist, kann man sich das schön bestätigen lassen. Und es gibt noch eine weitere App, die PlantNet. Die habe ich jetzt allerdings nicht. Wenn ich irgendwas draußen versuche zu bestimmen, nehme ich die Flora Incognita.
Und sind die auch wirklich zufällig? Weil ich habe mal, da ging es ja nicht um Wildkräuter, Wildpflanzen, aber bei Pilzen habe ich, glaube ich, mal gehört, dass da jemand von abgeraten hat, sich auf eine App zu verlassen, beziehungsweise App nur in Kombination mit Pilzführer, also einem geschriebenen, weil ansonsten sei das einfach zu unsicher.
Also bei Pilzen wäre ich da auch sehr, sehr vorsichtig. Und auch bei Pflanzen gibt es einfach auch bei uns ein paar, üble Vertretler. Gerade die Doldenblütler, wo man vielleicht den Riesenbärenklau oder die Herkulesstaude als invasive Pflanze, also die zu uns gekommen ist, kennt. Auch Petersilie, Möhre, das sind alles Doldenblütler, die haben diese weißen Doldenstände und da gibt's eben auch extrem giftige Vertreter und wenn ich mir da nicht sicher wäre, würde ich mich auch auf keine App verlassen. Mhm. Also da möchte ich, gerade bei den Doldenblütlern muss man sicher sein, dass man die richtige Pflanze erwischt hat und da kann man das als Hinweis nehmen, aber ich würde nicht sagen, die App hat gesagt, das ist okay und würde es essen, weil manche sind einfach doch sehr, sehr kritisch, auch bei uns.
Mhm. Aber dann gibt's ja auch Pflanzen, mit denen man gut anfangen kann als Anfänger, oder? Also ich denke mal, also auch bevor ich jetzt einen Kurs belege, erkennt wahrscheinlich jeder eine Brennnessel.
Ich denke auch, also Brennnessel kennt man, das kennt man auch wieder aus der Kindheit, weil man sich damit gegenseitig irgendwie verbrannt hat im Spaß oder weniger Spaß. Ähnlich ist die Taubnessel, die kann man auch sehr, sehr gut erkennen. Das sind beides Wildgemüse. Dazu muss man sagen, es gibt Wildgemüse und Wildkräuter, also oder Würzkräuter, von denen man nur geringe Mengen nimmt. Von der Brennnessel und der Taubnessel kann man recht viel essen. weil einfach die sekundären Pflanzenstoffe, die die haben, jetzt nicht übermäßig wirken, sondern das ist einfach so, dass man davon auch mal größere Mengen essen kann. Was ich recht sicher finde, ist der Girsch. Das ist zwar ein Doldenblütler, aber wenn man den ein, zweimal gesehen hat, ist der auch recht leicht zu erkennen. Sollte man vielleicht fürs erste Mal auch sich zeigen lassen und wirklich sicher sein, dass es sich um den Girsch handelt. Und dann ist das eben so ein Wildgemüse, von dem man recht viel essen kann. Der wächst auch oft im Garten. Der breitet sich auch ziemlich aus. Also manche Akkuratgärtner, die hassen den Girsch auch und bekämpfen den. Und eigentlich ist es ganz wirklich ein tolles Wildgemüse. Und im Mittelalter haben es die Mönche sogar extra angebaut als heimischen Spinat.
Oh, witzig. Gibt's das so? Ich habe da mal so einen lustigen Spruch gehört, irgendwie von einer Frau, die auch einen Garten hat, die sagte, mein Gott, dauernd liest man in Gartenzeitschriften sowas wie, ja, den Girsch, den essen sie am besten auf. Und sie meinte so, also mit Aufessen wird sie dem Girsch in ihrem Garten nicht beikommen, weil genau, der wuchert halt fröhlich, der braucht nichts und ja.
Also, ja, das zeigt eben auch, wie vital der Girsch ist. Ne? Der Girsch, der steckt wirklich voller Stoffe, also enthielt viel Vitamin C, ich glaube Kieselsäure hat er, ein bisschen ätherisches Öl, also alles, was einem gerade auch im Frühjahr gut tut, weil der wächst ja auch sehr früh und man kann den sehr früh schon gut ernten und hat ein ganz tolles Wildgemüse.
Was macht man damit? Salat, Suppe oder kocht man ihn tatsächlich wie Spinat?
Man kann ihn wie Spinat kochen, man kann ihn ein bisschen klein machen und in Salat tun. Man kann ihn später im Jahr, nimmt man ihn eher als Würzkraut, weil er dann schon sehr deftig schmeckt, also Richtung Blüte. Man kann ihn in Aufläufe tun, ein Pesto draus machen oder mit in ein Pesto, ein Wildkräuterpesto einarbeiten. Also man kann ein Kräutersalz draus machen aus Girsch, also den trocknen zusammen mit Salz und dann als Kräutersalz genießen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man den Girsch verwenden kann. Und meistens kommt er eh zu einem, ob man möchte oder nicht. Und dann isst man ihn doch besser auf, als sich über ihn zu ärgern.
Weil du gerade sagtest, gerade im Frühjahr wär der Girsch gesund oder auch andere Wildpflanzen, vielleicht Wildgemüse. Da muss ich jetzt mal fragen, hast du das Gefühl, seit du dich damit so intensiv beschäftigst dann und wahrscheinlich auch mehr davon isst, fühlst du dich fitter, jetzt mal ganz ehrlich?
Das ist unterschiedlich. Also ich merke so, ob ich das merke, weiß ich nicht. Das ist ja auch mal ein bisschen was, wie man empfänglich ist dafür. Also ich denke schon, dass es gut tut, mehr Kräuter zu essen. Auch für den ganzen Verdauungsapparat. Da habe ich schon den Eindruck, dass es wirklich gut tut.
Und genau, zurück zu der Ausbildung. Da hast du dich dann wahrscheinlich vor ungefähr 2 Jahren angefangen. Das beginnt dauert 2 Jahre, oder? Die Wildpflanzen.
Ja, normalerweise dauert die ein Jahr, aber dank Corona sind halt eben viele Live-Blöcke, also wo man sich wirklich gesehen hätte, ausgefallen. Es ist ziemlich viel per Zoom gelaufen. Und entsprechend hat sich das jetzt einfach ein bisschen gezogen, aber in der Tat habe ich am Samstag meine Prüfung und darf danach hoffentlich den Hexenhut tragen.
Hexenhut. Was konkret lernt man da in der Ausbildung?
Man lernt natürlich Pflanzenbestimmung, also was gucke ich wie an, um irgendwie rauszufinden, was ist das? Man lernt verschiedene Pflanzenfamilien kennen, wie eben die Doldenblütler, über die wir schon gesprochen haben, wobei die wurden nur am Rande, was heißt am Rande? Nee, die wurden schon behandelt, aber da muss man schon sehr in die Tiefe gehen, um sich wirklich auszukennen. Aber auch sowas wie Korbblütler ist dabei, wo Löwenzahn, Gänseblümchen dazugehören, also so Allerweltskräuter. Dann lernt man es sind einfach verschiedene Pflanzenfamilien, wo man einfach ein bisschen dann einordnen kann, was gehört zu wem und welche Inhaltsstoffe haben die hauptsächlich.
Und lernst du da auch, was du daraus machen kannst? Oder ist das dann mehr sind das dann mehr so Aktivitäten, die du aus dem Wissen ableitest?
Nee, das ist auch, es läuft immer so ab, dass es einen theoretischen Teil gibt. Man kocht dann auch zusammen. Entsprechend der Jahreszeit gibt es dann verschiedene Rezepte, wo man dann einfach mal feststellt, wow, das kann ich alles daraus machen. Ein bisschen Kosmetik ist dabei, also wie stelle ich eine Salbe, eine Spitzwegerichsalbe zum Beispiel her? Wie gehe ich mit was um? Wie komme ich überhaupt an die Inhaltsstoffe der verschiedenen Pflanzen? Also ziehe ich die in Alkohol aus oder in Öl, kalt oder warm? Wasserdampfdestillationen haben wir gemacht. Da kann man Hydrolate erstellen, also sowas wie ein Rosenwasser. Mhm. Das ist immer so eine Mixtur aus dem theoretischen und eben dem praktischen Teil. Das heißt, man kann auch ganz viel selber ausprobieren und kann viel zu Hause dann auch selber anwenden.
Wenn du sprachst gerade von Destillaten, und genau, das sind ja jetzt tatsächlich Sachen, das macht man, glaube ich, nicht mal so nebenbei zu Hause. Ja,
wobei Destillat war jetzt übertrieben, es ist eher ein Hydrolat, also durch Wasserdampf gewonnen. Destillat ist ja eher wirklich mit einem Destillierapparat, das haben wir natürlich auch nicht gemacht.
Aber was ich gerade fragen wollte, genau, solche Sachen, willst du die dann auch irgendwie weitergeben? Also kann man dann mit dir irgendwann bald auf Kräuterwanderungen gehen, oder?
Ja, das ist schon so das Ziel, dass ich auch mal ein paar anderen Menschen, die vielleicht grundsätzlich Interesse dran haben, verschiedene Kräuter nahebringen. Ich würde auch gern vielleicht mal irgendwann mit einer Gruppe draußen kochen, dass man erstmal ein bisschen was kennenlernt und dann gemeinsam am Lagerfeuer kocht, weil ich das auch eigentlich eine sehr schöne Sache finde. Mhm. Mein Traum ist es eigentlich auch mal so zügigere Wanderungen vielleicht unter dem Kräuteraspekt zu unternehmen und anzubieten, weil oft sind diese Kräuterwanderungen, die Volkshochschule über Kräuterpädagogen oder Schwarzwaldguides oder so gibt, die sind mir oft ein bisschen zu spaziergängig. Mhm. Also ich hätte da gerne so eine zügige Tagestour, wo man viel unterwegs ist, sich vielleicht auch ein bisschen auspowert und trotzdem was über Kräuter lernt. Also es wäre für mich so ein Ziel und ich denke auch, dass ich das machen werde, ja.
Das klingt für mich auch nach einer Marktlücke irgendwie, weil das ist auch mein Eindruck, dass sonst so die Kräuterwanderungen, die angeboten werden, da geht man so immer so ein paar Schritte und ganz langsam und gemütlich und nicht weit in Summe und bleibt dafür über viel stehen und lernt sicherlich auch interessante Dinge über Kräuter. Aber das Wort Wandern kommt mir da oft so ein bisschen, weit hergeholt her.
Ja, es geht ja auch darum, möglichst viele Leute mitzunehmen. Es ist ja auch nicht jeder gut zu Fuß. Aber eben, mir hat das bisher, wenn ich an sowas teilgenommen habe, auch ein bisschen gefehlt, dass da mal wirklich ein Stück strenger gewandert wird oder ein paar Höhenmeter sind dabei. Und ja, also das fände ich eigentlich auch ganz schön. Vielleicht auch mal zwei Tages-Tour zu machen, wo man dann abends eben nochmal zusammensitzt, sei es im Lagerfeuer oder in einer Hütte. Und vielleicht auch dann das einfach nochmal vertiefen kann, weil wenn sich da jemand intensiver für interessiert, kann man ja nochmal anders miteinander sprechen, als wenn man 2 Stunden in einer Gruppe von 10, 20 Leuten unterwegs ist.
Das stimmt, ja. Ja, für unsere Hörer vielleicht auch interessant. Wenn es soweit ist, dann informieren wir natürlich gerne auf unseren Kanälen, wenn ihr mit Kerstin losziehen könnt. Was wollte ich gerade fragen? Wir hatten es von Giftpflanzen, wo du von den Doldenblütlern sprachst. Gibt es da ansonsten noch besondere Merkmale, wie man die erkennt? Oder ist es da auch tatsächlich am besten, einen Kurs zu belegen und immer schönen Pflanzenführer dabei zu haben?
Also es ist in jedem Fall besser, mal grundsätzlich draußen nichts zu essen, was man nicht kennt. Mhm. Ich war da vor der Ausbildung, dachte ich auch mal, in Deutschland, da gibt es eigentlich nichts, was dich wirklich umbringen kann. Doch es gibt einige Pflanzen, die auch wirklich sehr, sehr kritisch sein können. Bekannter Vertreter ist der Eisenhut, der ist wirklich schon beim Anfassen giftig und kann auch tödlich giftig sein. Das Problem ist bei den Giftpflanzen, dass die eben auch über alle möglichen Pflanzenfamilien verteilt sind. Also man kann nicht sagen, dass alle, die eine gestreifte Blüte haben, giftig sind. So allgemeine Merkmale gibt's nicht. Mhm. Es ist einfach, in jeder Pflanzenfamilie gibt's giftige Vertreter. Es gibt einfach auch Stoffe in Pflanzen, wo man ein gewisses Maß schon konsumieren kann, aber man sollte eben gucken, dass man das nicht über längeren Zeitraum zu sich nimmt oder nicht in großen Mengen. Aber dazu gehört dann doch auch ein bisschen oder gehört ein tieferer Einblick. Und ich würde eigentlich davon abraten zu sagen, oh, ich renne einfach mal raus und esse alles, was mir vor die Flinte kommt. So ungefähr weiß ich, was das ist. Das wird schon gut gehen. Weil wenn man an so Sachen denkt wie Tollkirsche oder Schirling, Stechapfel, das sind einfach Pflanzen, mit denen muss man absolut vorsichtig sein. Und auch bei schwächer Giftigen sollte man wirklich sich auskennen.
Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Naturvölker sich früher so rangetastet haben, indem sie erst winzige Mengen von irgendwas probiert haben. Aber das, ja, da braucht man, so braucht man heutzutage zum Glück nicht mehr vorzugehen.
Nee, ich halte es auch für ein gefährliches Verfahren.
Ja gut, aber was wollte man machen früher, oder? Als Nomade, wenn man auch darauf angewiesen war, oder Jäger und Sammler. Aber gut, die Zeiten sind ja absolut vorbei, zum ja, Glück.
Zum Glück.
Was mich noch interessieren würde, also viele Wildkräuter, Wildpflanzen haben ja auch eine heilende Wirkung. Und irgendwann vor einer Weile, als wir mal geplaudert haben, sagtest du, ja, du wolltest, ich glaube, Après-Sun-Balsam oder sowas herstellen mit irgendwelchen Kräutern. Da scheint es auch viele Möglichkeiten zu geben.
Ja, da gibt es natürlich Rezepte, die man anwenden kann. Pflanzen haben sekundäre Pflanzenstoffe. Und wenn man mal in die Volksheilkunde schaut, da gibt es schon einiges, was so tradiert wird, was gegen was helfen soll. Allerdings muss man sagen, dass man keine medizinischen Empfehlungen geben darf. Und das würde ich auch ungern machen. Man kann nur schon mal schauen, welche Pflanze hat wohl welche Stoffe und was sagt die Volksheilkunde dazu. Also man sollte, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein, oder man darf es eigentlich auch nicht Empfehlungen geben, weil dazu sollte man wiederum Heilpraktiker sein. Mhm. Und ich denke auch, wenn man jetzt sagt, hier die Pflanze hier enthält und das oder das kannst du nehmen gegen, es ist immer kritisch, weil weiß ich, ob derjenige die Pflanze wirklich gescheit benutzt, ob es nicht doch ein Irrtum ist, ob das wirklich wirkt, ob was der für Vorerkrankungen hat. Deswegen mit so Heilwirkung sollte man sehr vorsichtig sein. Aber man weiß ja selber zum Beispiel, dass es gibt's ja in fast jeder Familie, das heißt hier, du hast Husten, dann mach mal hier Salbei mit ein bisschen Honig.
Ja.
Na, und auch so alte Hausrezepte kann man sich schon ein Stück weit verlassen, oder die sind ja auch erprobt über Jahrhunderte.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, yippie, jetzt kenne ich mich mit Kräutern aus, jetzt ersetze ich mal die Hälfte der Hausapotheke mit irgendwelchen Mittelchen, die ich mir selber anrühre und sonst wie herstelle.
Man selber kann das natürlich machen. Also ich würde nur davon abraten zu denken, jetzt habe ich ein bisschen Ahnung von dem Ganzen, jetzt betreue ich medizinisch meinen gesamten Bekanntheitsgrad oder sag, ich ja, gebe wirklich medizinische Empfehlungen. Damit sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Einfach weil die Dosierung in Pflanzen verschieden hoch ist. Ich weiß nicht, wie derjenige reagiert. Es gibt Allergien, es gibt Unverträglichkeiten. Vielleicht trifft sich's dann auch mit irgendwelchen Tabletten, die derjenige schon einnimmt. Ich denke, für sich selber kann man da schon einiges ausprobieren. Man kennt sich selber ja auch, man kann sich selber beobachten. Aber jetzt jemand anderen zu therapieren, dazu gehört dann doch nochmal ein anderer Wissensstand.
Ein höheres Hexendiplom.
Oder ein Phytotherapeut, wie es so schön heißt.
Okay. Aber was ja jetzt kein, ich wollte schon Hexenwissen sagen, nee, aber was ja allgemein bekannt ist, dass wir Deutschen, wahrscheinlich auch die Menschen in anderen Ländern, aber auf jeden Fall, dass die Deutschen tendenziell zu viel Salz essen. Und was man auch immer wieder hört, ist, dass jetzt mit Kräutern, also mit Würzkräutern, nicht Wildkräutern, Würzkräutern erstmal grundsätzlich, man ja auch auf jeden Fall ja Salz ersetzen kann oder ja ein Teil, also einfach für Geschmack sorgen kann und dadurch dann weniger Salz brauchst. Würdest du da zustimmen oder ist das irgendwie auch so ein Mythos, der sich hält?
Nö, ich denke schon, dass es gut funktioniert. Man kann sehr viele Kräutersalze selber herstellen, entweder im Verhältnis 1:3, also eine Menge Salz oder eine Gramm Gewichtmenge Salz auf 3 Teile Kräuter. Teilweise geht es sogar mit 85% Kräutern auf 15% Salz. Für die konservierende Wirkung, dass es eben nicht schlecht wird oder schimmelt oder wie auch immer. Mhm. Und wenn man da die entsprechenden Kräuter hat, denke ich, kann man da sehr viel dran drehen an der Salzschraube. Salz ist ja auch mal was konserviert, also zu wenig sollte man dann auch nicht nehmen, vor allem bei manchen Pflanzen. Ich denke jetzt an die Vogelmiere, die hat so viel Schleimstoffe. Das klingt jetzt ein bisschen unangenehm, ist aber eigentlich sehr gesund. Da muss einfach ein bisschen mehr Salz bei, damit die eben nicht gammelig wird oder zu schimmeln anfängt. Aber so die gängigen Küchenkräuter oder auch verschiedene Wildkräuter, sowas wie Brennnessel kann man ganz gut im Verhältnis 1:3 mischen. Und da die eigene Würzkraft haben, denke ich, kann das schon auch einen Teil des Salzes ersetzen.
Apropos haltbar machen, also und Schimmel vermeiden, da muss man ja eigentlich auch erstmal die Kräuter anständig trocknen oder konserviert das Salz denn auch die frischen Kräuter?
Also Salz konserviert schon auch die frischen Kräuter. Das Ding ist, man mischt es gut durch und trocknet es dann zusammen mit dem Salz. Also Salz entzieht ja schon eine ganze Menge Wasser. Mhm. Aber entweder macht man das in einem Dörrapparat oder bei offenem Backofen. Ich habe meine Kräutersalz jetzt dieses Jahr schlicht in der Küche auf dem Teller getrocknet und habe das immer wieder durchgerührt, gewartet, bis es richtig trocken ist und habe es dann weggepackt. Man muss dazu sagen, wenn man Kräuter einfach so trocknet, jetzt ohne Salz, ohne irgendwas, verlieren die schon auch ein bisschen ihre Inhaltsstoffe. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber ein bisschen was vom Geschmack und vom Aroma und von der Farbe geht oft verloren.
Mhm. Apropos konservieren und mit Salz mischen, muss ich denn die Kräuter vorher trocknen oder?
Der Trick ist eigentlich, dass man die zusammen mit dem Salz trocknet, weil Salz konserviert und entzieht den Kräutern ja auch schon Wasser oder Flüssigkeiten oder wie bei der Vogelmiere eben die Schleimstoffe. Man mischt das einfach, möglichst die Kräuter ein bisschen klein machen, entweder mit dem Wiegemesser oder mit dem Pürierstab oder was man eben so hat. Und trocknet das zusammen mit dem Salz. Und dann kann man es, wenn es wirklich trocken ist, kann man das einfach umfüllen in Gläser, am besten dann irgendwie lichtdicht. Weil wenn man Kräuter einfach so trocknet, das geht natürlich auch, wenn man das sorgfältig macht, aber da verlieren sie oft die Farbe oder ein bisschen vom Geschmack, ein bisschen von den Inhaltsstoffen. Und das Salz, dadurch, dass es das Wasser schon mal von vornherein entzieht, bindet es die Inhaltsstoffe schon mal besser.
Okay. Witzig, ich dachte immer, man müsste das erstmal trocknen und dann mischen.
So. Mischt sich dann auch schlechter. Also ich habe letztes Mal auch die gerade Schafgarbe einfach so getrocknet, habe gedacht, jetzt ist mein Kräuters- oder mein Schafgarbensalz alle, ich mische das mal mit den getrockneten Kräutern und das hat sich einfach nicht so schön verbunden, als wenn man das von vornherein macht. Also ich fand es von der Handhabung her einfach auch besser.
Wo du das gerade so selbstverständlich sagst, ja, das Schafgarbensalz, wie viele Kräutersalz Mischungen hast du stehen?
Oh, momentan so 7-8, weil ich einfach ziemlich viel mit Kräutersalz mache. Finde das auch schön, irgendwie, wenn man kocht, oh, heute mache ich mal was von dem. Und manchmal ist es einfach ein Brennnesselsalz, manchmal sind es mehrere Kräuter zusammen. Als Tipp von einer meiner Dozentinnen kam Rosensalz, also finde ich auch sehr lecker. Und das ist tatsächlich, hat sie gesagt, ein bisschen wie ein Geschmacksverstärker. Also wenn man ein bisschen Rosensalz beimengt, hebt das so den Geschmack. Und die Rose ist ja eine Pflanze, die fürs Harmonisieren steht. Und so kann man eben auch sein Essen etwas abrunden und harmonischer gestalten.
Und dafür nimmt man dann ja so Wildrosen, also Heckenrosenblätter oder?
Eigentlich kann man alle Rosen nehmen, die Blütenblätter nimmt man. Okay. Tatsächlich. Und manche, man merkt es ja schon, wenn man mit der Nase rangeht, manche Rosen duften intensiver, die sind dann natürlich feiner und haben eben auch mehr Aroma und auch mehr Inhaltsstoffe. Was man natürlich nicht machen sollte, sind gespritzte Rosen nehmen, das ist ganz klar. Also wirklich dann Wildrosen oder aus dem eigenen Garten, wenn man weiß, da kam jetzt keine Chemie dran.
Ja. Apropos Spritzen, das bringt mich noch auf einen Themenaspekt, nämlich wo sammle ich am besten, wenn ich jetzt, wie so viele von unseren Hörern wahrscheinlich auch, keinen Garten habe, also wenn ich jetzt Kräuter ja draußen in der Natur sammeln will?
Das ist in der Tat ein bisschen schwierig, also ein Trick ist auch ums Haus rum einfach zu beobachten, wie werden die Felder oder der Waldrand oder wo immer man ist, übers Jahr behandelt. Man sieht ja dann im Frühjahr, okay, da ist vielleicht Ackerunkraut oder Ackerbeikräuter auf dem gepflügten Acker und sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn dann später irgendwie in Reihe und Glied alles steht, ohne dass da ein Fremdhelmchen dazwischen ist, kann man ja davon ausgehen, dass da wahrscheinlich Pestizide zum Einsatz kommen. gekommen sind, da dann besser nicht pflücken. Was man natürlich machen kann, ist mit dem örtlichen Biobauern reden, wenn der Flächen bewirtschaftet. Gerade Bioland oder Demeter, die sind ja wirklich sehr, 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 sehr zurückhaltend mit dem Einsatz von irgendwelchen Stoffen. Dass man mit denen verabredet, hier kann ich da bei dir in der Ecke ein bisschen was mal ernten, ist das in Ordnung? Wenn man für sich kleine Mengen nimmt, ist das meistens eh nicht das Problem. Wenn es Richtung gewerblich geht oder man führt Gruppen drüber, dann muss man das eh auch mit der unteren Forstbehörde oder wer da eben vom Land oder von der Kommune zuständig ist, ein bisschen absprechen und eben immer auch mit dem Besitzer. Aber ich glaube, wenn man ganz gut beobachtet, wie werden die Felder behandelt, von woher kommt öfter der Wind, kann man recht unbedenklich auch Stellen finden, wo es gut ist zum Sammeln. Mm.
Ich denke da oft so, weil wenn man so am Waldrand entlang geht, gerade jetzt am Rand von irgendwelchen Städten, Siedlungen, da sind ja gerne auch so Hunde-Gassi-Gehstrecken und das schreckt mich immer so ein bisschen ab.
Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Also ich habe dann auch schon an einem Eck, wo an der Gassi-Gehstrecke habe ich natürlich geschaut, dass ich dann Brennnesseln von ziemlich weit hinten genommen habe, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass die meisten Hunde nicht erstmal durch 2 Meter Brennnessel rennen, um dein Geschäft zu verrichten. Ja, wenn man da mit offenen Augen ein bisschen rangeht, ich denke, da kann man sich auch vor ungewollten Sachen ganz gut schützen.
Mhm. Gibt es denn auch also ich meine, du kommst ja jetzt auch durch den Beruf, aber auch privat viel rum. Würdest du sagen, es gibt irgendwelche Regionenziele, wo man zum einen gut wandern kann, aber auch besonders gut Kräuter findet? Also ich denke da gerade dran, ich war vor ein paar Jahren im Tessin und wir haben eine Tour gemacht und irgendwann pausiert auf einer Wiese und ich denke, sag mal, was riecht denn hier so? Das riecht doch nach Thymian. Und da habe ich nach unten geguckt und habe gesehen, ja, im Prinzip bestand die Wiese so zur Hälfte aus Thymian.
Ja,
und haben dann auch was mitgenommen. Wir waren dann später oberhalb der Baumgrenze. Das war dann super, die Tüten-Tomatensuppe mit frischem Thymian ein bisschen zu pimpen.
Findet man natürlich gerade in den Bergen öfter tatsächlich auf richtig schönen Bergwiesen, gerade im Bergthymian oder auch Quendel wächst bei uns. Das ist auch quasi ein Thymian. Ja, wo man natürlich besonders schöne Sachen findet, ist in Nationalparks, wo man es nicht pflücken sollte, logischerweise. in Naturparks gibt es ja hier gerade Schwarzwald Mitte Nord. Das ist zwar ein geschütztes Gebiet, aber nicht streng geschützt. Ich denke, da kann man auch ganz gut was finden, was man für den Eigenbedarf sammeln kann. Man sollte eh nie so viel entnehmen, dass die Pflanze nicht überlebt, schon gar keine Wurzeln ausgraben. Und wenn es nur 3 Blüten von irgendwas stehen, dann sollte man die auch nicht unbedingt mitnehmen, ne? Sondern auch ein bisschen darauf achten, dass die Pflanzen eine Chance haben, an dem Standort zu überstehen. Mhm. Ja, ansonsten, es hängt ja auch mal davon ab, vom Standort der Pflanze. Es wächst ja auch nicht jede Pflanze am gleichen Ort. Ja. Wenn man zum Beispiel scharf drauf ist, Mädesüß zu finden, dann muss man eben einen stickstoffreichen Bachlauf finden, wo die einfach ihr Revier hat. Und vielleicht ist der Trick auch ein bisschen wirklich, ja, schon ein bisschen abseits zum Weg zu gehen, um eben kein so viel Hunde Hinterlassenschaften irgendwie zu haben. Es hängt echt immer davon ab, was man auch sammeln möchte, wo man dann hingeht. Auf der Alp findet man andere Sachen als im Schwarzwald und auf einer Wiese ganz andere Dinge als an einem Bachlauf. Also so generell zu sagen, da ist es super, da kannst du mal was sammeln, ist schwierig.
Mhm, okay.
Wie man weiß, in Buchenwäldern findet man dann eher Bärlauch oder auch der Waldmeister zu bestimmten Jahreszeiten. Da gibt es schon verschiedene Ecken, wo man sagt, da findest du eher das. Mhm.
Ja, das war dann eben die naive Frage einer Nicht-Kräuterkundigen.
Das ist ganz arg auch vom Boden abhängig und vom Standort, wo was wächst. Das ist schon wieder fast eine Wissenschaft für sich. Mhm. Lernt man aber auch in der Ausbildung, mindestens ein Stück weit reinzuschnuppern.
Sehr gut. Wir sind so langsam am Ende angelangt, was jetzt aber nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für unsere Hörer interessant wäre. Hast du sowas wie ein absolutes Lieblingsrezept mit Wildkräutern oder Wildpflanzen?
Ja, was ich dieses Jahr tatsächlich mehrfach gemacht habe, war eine Brennnesselkisch, also ein Blätterteig, wobei ich das nächste Mal eher Mürbeteig nehmen würde. Ziemlich viel Brennnesseln, die blanchiert, Speck aus guter Quelle natürlich, angebraten mit rein und dann eben so eine Quiche-Masse und dann ab in den Ofen. Also das ist einfach nochmal würziger, als wenn man dasselbe jetzt mit Spinat machen würde. Mhm. Das ist wirklich, ja, ein sehr schönes Rezept. Und aus dem heilkundlichen oder kosmetischen Bereich hat mich Vogelmiere-Salbe sehr überrascht. Die geht auch relativ einfach herzustellen mit Vogelmiere, Bienenwachs, einem guten Öl und ein bisschen Händchen dafür. Und dann habe ich das Gefühl, dass es wirklich eine sehr, sehr schöne Hilfe gegen zum Beispiel schrundige Knie von der Gartenarbeit. Dazu neige ich. Also ich habe immer sehr raue Knie. Und da ist das zum Beispiel wunderbar. Das ist auch schon ein Rezept, zwar nicht zum Essen, aber anderweitig gut für den Körper. Und ja, eigentlich recht einfach und trotzdem wirkungsvoll. Man hat auch das Gefühl, man tut sich was Gutes damit.
Mhm. Riecht das dann auch noch gut? Also hat Vogelmiere...
Roch relativ neutral, weil ich einfach, man kann das sowas mit ätherischen Ölen ein bisschen anreichern. Dann kann man natürlich da eine Duftnote reinlegen, wie man möchte, aber ich habe das einfach naturbelassen gemacht. Das riecht eigentlich nach nix. Und ja, das taugt mir aber auch. Also ich brauche das eh nicht so duftend.
Okay.
Ja, was mir dazu noch einfällt zu dieser zu der Salbe, hat eine meiner Dozentinnen erzählt, eine Kollegin, die hat auch mal eben Vogelmiere-Salbe hergestellt, das in kleine Tiegelchen gefüllt. Das schön in den Kühlschrank gestellt. Abends hatte der Mann leider zum Grillen seine Kumpels eingeladen und hat gesagt, Mensch, das ist aber toll mit den ganzen Cremes. Und du hast uns das ja sogar portioniert. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Salbe auf ihren Steaks zu essen. Aber es hat ihn offensichtlich nicht geschadet. Daran sieht man, dass das total harmlos ist. Also dass da nur Stoffe drin sind, die der Körper auch so gut verträgt, selbst wenn man das auf dem Steak isst.
Aber haben die das geschmeckt? Also hat ihn die Steaks ruiniert? Oder haben die gesagt, das schmeckt ja interessant, oder?
Nö, also zum Geschmack hatten die jetzt, weiß ich gar nicht, wie da die Reaktion war. War nur so, ach wie nett, und du hast uns schon portioniert. Und, ja.
Okay. Ja, gut. Ja, Kerstin, das war sehr interessant. Vielen Dank auch für deine Zeit, während wir hier nebenbei ja auch wie immer eigentlich noch am Heft arbeiten.
Mhm.
Wir setzen noch ein, zwei Links in unsere Shownotes für alle Hörer, die sich vielleicht zum Thema Wildpflanzen, Wildkräuter noch weiter informieren wollen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk per Abo in eurem Briefkasten oder auch auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.